Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, zu unserem neuen Podcast nach der Sommerpause. Wir hoffen, ihr hattet auch einen schönen Sommer, schöne Ferien, habt irgendwas Schönes gemacht bei dem Wetter und nicht nur im regnerischen Bremen gesessen. Wir hoffen, die müssen, sind wieder gut in die Schule gestartet. Und ja, jetzt im September sind bei uns ganz viele tolle Veranstaltungen, die auf euch warten, die wir euch nachher vorstellen. Aber erst haben wir noch ein anderes Thema, nämlich Leonie.
Und zwar geben wir euch einen Rückblick über die Bibliocon bzw. den Bibliothekskongress, der bei uns im Juni stattfand, hier in Bremen. Und da hat Jörg mit unserer Bibliotheksdirektorin Lucia Werder ein ganz spannendes Interview geführt und bietet euch auch nochmal einen Ausblick auf die kommende Bibliocon in Berlin.
Ein neues Interview im Leserstadion. Wir haben einen Gast, der schon mal hier war, Lucia Werder, Leiterin der Stadtbibliothek Bremen. Hallo Lucia.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über ein Ereignis sprechen, das Ende Juni Bremen bewegt hat. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es war eine sehr schöne Veranstaltung hier in Bremen, und zwar der 9. Bibliothekskongress. Bibliothekskongress wird veranstaltet vom BID. Der Bundesverband der Bibliothekarischen Verbände. Und es war der 25. und es war, glaube ich, zum dritten Mal jetzt schon in Bremen in den letzten 10 Jahren. Kann das sein?
Genau, also es war der dritte Bibliothekskongress, Bibliothekartag. Also es war der erste Bibliothekskongress tatsächlich in Bremen, weil das ist nochmal so ein bisschen anders als der Bibliothekartag, der jetzt Bibliocon heißt. Der vorher immer in Leipzig stattfand, also der Bibliothekskongress. Und das war das erste Mal, dass es eben nicht in Leipzig war und dafür eben in Bremen. Aber es war tatsächlich der dritte Kongress für die bibliothekarische Community, der von den Verbänden organisiert wurde in den letzten 10 Jahren.
Genau, sehr gut. Danke, das nochmal auseinandergehalten zu haben. Das stimmt, das ist auch manchmal nicht so, ich glaube, gerade von außen vielleicht nicht so gut. Aber okay, es hat jedenfalls stattgefunden.
Genau.
Es war sehr gut. Wir waren beide da. Du warst auch Teil des Ortskomitees hier in Bremen, also des Organisationsveranstaltungsteams hier vor Ort, ist richtig?
Genau, so kann man das gut beschreiben.
Wie war das so? Was hieß das so? Wie viel Arbeit steckte da drin?
Also ich würde sagen, unterschiedlich viel Arbeit, aber es war auf jeden Fall total spannend, so einen Blick hinter die Kulissen von so einem Kongress und der Organisation von so einem Kongress zu bekommen. So, ja, auch das Scharnier nach Bremen zu sein. Also wir haben zum Beispiel auch, waren unter anderem auch dafür zuständig, für die Eröffnungsveranstaltung eben Handfacker zu akquirieren zum Beispiel oder den Empfang für die internationalen Gäste im Rathaus mit zu organisieren und da eben Türen zu öffnen. Und wir haben natürlich auch zum Beispiel mit einem Motto gearbeitet und das Motto auch mit vorgeschlagen.
Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Es war, ich glaube, ich habe vergessen, Ende Juni war es 24. bis 27. Juni,
genau.
Hat der stattgefunden. Genau, auf der Bürgerweide im Messe-Kongress-Zentrum. Mhm. Es gab einen Beitrag auch bei Buten und Binn darüber, genau, über 3000 Beschäftigte aus Bibliotheken haben daran teilgenommen oder die im Großen und Ganzen im Feld Bibliothek arbeiten, sage ich mal so.
Ne? Genau, es waren sogar 3400.
3400, genau. In Medien wird dann oft gesagt, es waren Bibliothekare und Bibliothekarinnen da.
Das stimmt ja nicht so ganz.
Das ist so natürlich nicht richtig. Ich kann aber nachvollziehen, dass so im das wäre so ein bisschen immer so, als würde man sagen, in einem Restaurant arbeiten nur Köche.
Das stimmt.
Oder bei VW arbeiten nur Ingenieure und Ingenieurinnen oder so. So ist es ja nicht. Aber ich kann auch ein bisschen verstehen, wenn man die Einzelheiten da nicht so genau weiß. 3400 Leute, die da arbeiten. Also es ist so die größte, ich sag mal, bibliothekarische Zusammenkunft in dem Sinne in Deutschland ist es, ne?
Genau, sogar für den deutschsprachigen Raum. Also das ist schon echt so eine Riesenveranstaltung.
Und er war hier. Und das Motto des Bibliothekskongresses war Bibliotheken entschlossen demokratisch.
Genau.
Ihr habt das mit vorgeschlagen, hast du gesagt, und das ist es dann auch geworden. Und jetzt wollen wir ein bisschen in das Thema reingehen. Ich zitiere mal kurz aus der Einladung von Sabine Humilius, das ist die Präsidentin des BID, ja, des Gesamtverbandes. Und in der Einladung heißt es: Wie wollen wir zusammenleben? Demokratie ist unsere Grundfeste. Wie kann es gelingen, sie stabil und für viele attraktiv zu halten? Demokratiebildung, unsere Debattenkultur, Desinformation und der soziale Zusammenhalt rücken immer konzentrierter in den Fokus. Bibliotheken sind hier wichtige Player. Sie stehen nicht für eine Meinung, sie stehen für Meinungsvielfalt. Sie erzählen nicht die Wahrheit, sie liefern Informationen. Sie grenzen nicht aus, sie laden ein. Im Prinzip hat man die Arbeit der Bibliothek da schon ganz gut zusammengefasst mit, oder? Also da ist schon wirklich so fast alles drin, oder? Was uns als Bibliotheken beschäftigt in diesem Jahr und was uns vielleicht auch noch mehr beschäftigen sollte. Ist deswegen das Motto gewählt worden?
Genau, also einmal war es, als wir das Motto ausgewählt haben, noch mit Blick auf die Bundestagswahl, die ja eigentlich ursprünglich irgendwann im Herbst hätte stattfinden sollen, die ja dann vorgezogen wurde, wo wir einfach gedacht haben, so das passt total gut, das auf die Agenda zu setzen, sich mit dem Thema Demokratie, Demokratieförderung, Rolle von Bibliotheken in dem Themenfeld Demokratie zu beschäftigen. Und das ist schon sehr, sehr gut beschrieben, was Sabine Humilius da zusammengefasst hat, mit all den Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber auch all den Antworten, die wir als Bibliotheken haben.
Genau, jetzt ist ja, könnte man ja so klassischerweise sagen, wie es ja auch darin formuliert ist, Bibliothek bietet Zugang zu Medien, zu Informationen, für die breite Öffentlichkeit. Sozusagen in dem Sinn, sage ich mal, war die Bibliothek oder jetzt im Speziellen die öffentliche Bibliothek, sage ich mal, sowieso schon immer eine Unterstützerin dieses Gedankens. Und jetzt scheint es ja aber so zu sein, dass die Bibliotheken an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, aber es reicht jetzt nicht mehr, dass wir das nur so zur Verfügung stellen, dass wir das haben, sondern wir müssen da irgendwie noch mehr machen. Richtig?
Genau, einmal das und es kommt auch immer mehr in Bibliotheken zu dem Thema, dass sie sich ganz aktiv auch damit auseinandersetzen müssen, wie gehe ich eigentlich mit politischem Druck um, die auch Zugriff auf meine Auswahl der Bestände nehmen wollen und die eben sagen, bestimmte Titel dürft ihr nicht mehr im Bestand haben, warum habt ihr die im Bestand? Oder eben auch sagen, ihr müsst bestimmte andere Titel, die aber überhaupt nicht auf das einzahlen, wofür Bibliotheken stehen, in den Bestand aufnehmen. Und all solche Fragen sind jetzt ja nicht nur abstrakt und sind auch nicht nur in den USA Thema, wo es ganz, ganz lange Listen an Büchern gibt, die aus den Bibliotheken verbannt werden.
Genau, da machen wir vielleicht auch noch mal eine Folge zu. Ist auch ein sehr interessantes Thema,
das stimmt. Super spannendes Thema. Und das ist aber eben nicht nur in den USA der Fall, sondern auch in Bibliotheken in Deutschland.
Ja, da gab es auch auf jeden Fall Veranstaltungen zu. Ich meine, hast du eine Zahl, wie viele Vorträge, Veranstaltungsformate, Workshops, Diskussionsrunden stattgefunden haben an den Tagen?
Insgesamt 250, ja. Also wobei auch dann eben diese Panels, wo mehrere Vorträge hintereinander waren, zusammengefasst wurden. Genau, und eben auch in dem Themenfeld Demokratie, Demokratiebildung gab es auch echt viele sehr, sehr hochkarätige Veranstaltungen.
Genau, das sagen wir vielleicht noch dazu. Also ist nicht alle Veranstaltungen auf dem Bibliothekskongress haben sich mit dem Motto beschäftigt, Nein. Aber halt viele natürlich. Mhm. Es geht natürlich auch um ganz, wie soll ich sagen, profane, im alltäglichen Bibliotheksablauf notwendige Themen, die besprochen werden müssen, wie das bei so einer Fachmesse so ist. Genau, aber zum Thema und gerade das, was du gerade angesprochen hast, dieses Thema Einfluss auf die Bestände der öffentlichen Bibliothek oder die versuchte Einflussnahme auf die Gestaltung durch politische Akteure im weitesten Sinn hat sich auch in einigen Veranstaltungen niedergeschlagen. Genau. Mhm. Wir haben auch schon mal eine Folge gemacht mit Silke Becker, unserer Lektoratsleitung, zu dem Thema Medien an den Rändern. Genau, das, da kann man auch gerne noch mal viel nachhören. Und es gab ja auch kürzlich erst ein Gerichtsurteil, was in diese Richtung ging. Genau, das, da können wir auch noch mal was zu in die Shownotes stellen. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber da kann man auch noch mal was nachlesen, was nachhören. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, okay, wir haben, ist richtig, sehen wir alles ein, aber was heißt das jetzt für die konkrete Arbeit in den Bibliotheken? So, vielleicht, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unseren Bereich. Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Bibliothek, also für diese Bibliothekssparte. Also was müssen wir machen oder was müssen wir machen, was müssen wir mehr machen als sonst?
Also was wir definitiv schon auch merken, ist, dass Gesellschaft sich verändert und das hält auch vor unseren Türen nicht an, diese Veränderung. Und das ist natürlich schon auch eine Herausforderung, der wir auch in irgendeiner Form begegnen müssen. Also da können wir nicht einfach sagen, wir machen gar nichts, und denn es, Debattenkultur, Diskurskultur verändert sich, der Umgang miteinander verändert sich. Und das hat, finde ich, ganz, ganz viel auch mit Demokratiefähigkeit zu tun, nämlich mit der Frage, wie gehen wir miteinander um und wie sprechen wir eigentlich miteinander? Und da sind wir, finde ich, als öffentliche Bibliothek auch einfach ein sehr, sehr guter Ort dafür, Menschen miteinander ins Gespräch bringen zu können, Anlässe zu schaffen, um miteinander zu sprechen, weil einfach bei uns so viele unterschiedliche Menschen aus so unterschiedlichen Lebenswelten aufeinandertreffen. Also wo begegne ich sonst noch Menschen, die nicht in meiner Lebenswelt unterwegs sind? Vielleicht bei der Arbeit, klar, in der Bahn.
Oder von denen ich erstmal denke, dass ich vielleicht nicht in meiner Lebenswelt unterwegs bin. Das ist genau. Ja, manchmal auch nicht so einfach.
Ja, also oft ist ja auch einfach ganz, ganz viel Zuschreibung und kenne ich nicht und ist mir fremd oder sieht so aus, als könnte es anders sein. Und eben genau das auch zu ermöglichen, dass Menschen miteinander sprechen. Oder auch oft reicht es ja auch einfach zu sehen, okay, es gibt noch was anderes außer meiner Lebenswelt. Und das sehe ich in der Bibliothek jeden Tag. Und das ist auch was, was wir auch nochmal stärker auf die Agenda nehmen müssen mit der Frage, wie können wir auch Gespräche ermöglichen, Diskurse auch ermöglichen, auch vielleicht zu Themen, die ein bisschen schmerzhafter sind.
Ja, auf jeden Fall. Themen, die ein bisschen schmerzhafter sind. Was meinst du damit? So, was könnte das sein?
Zum Beispiel auch so Themen, die jetzt in den politischen Diskussionen immer ganz stark nach oben getrieben werden, wie Migration oder auch so Themen wie Mobilität, Klimawandel, all solche Punkte, wo es eben durchaus oft nicht mehr sachlich zugeht oder auch überhaupt nicht mehr sachlich zugeht oder ich überhaupt nicht hören will, was irgendjemand anderer dazu zu sagen hat, weil ich finde, der hat grundsätzlich nicht recht. Und wenn ich aber nicht weiß, warum die Person zu ihrer Meinung kommt oder was sie bewegt, dann werde ich auch nie irgendwie den Blick öffnen können im Sinne von, ah, okay, es gibt vielleicht, das ist zumindest deren Argument. Ob ich dann sage, sie hat recht oder ich kann das nachvollziehen, ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Aber erstmal den Raum zu eröffnen für ein Gespräch.
Okay, also sozusagen, wir wollen mehr, dass das Forum, das die Bibliothek sowieso ist, durch die vielen verschiedenen Menschen, die jeden Tag die Bibliothek besuchen, das, genau, wie du sagst, diesen Raum öffnen und Debatten ermöglichen und Austausch stärker ermöglichen, als es vielleicht bisher der Fall war.
Genau.
So, okay. Und kann man da ganz konkret schon was sagen? Also was hat hier die Stadtbibliothek in Bremen für Ideen, was wir machen könnten?
Also wir machen ja schon ganz viel, also auch wenn es zum Beispiel um Vorträge zu Themen geht, wie zum Beispiel zum Thema KI, wo man durchaus ja auch, was ja auch ganz viel mit Angst zu tun hat und ganz viel mit Unsicherheit. Oder eben auch, indem wir zum Thema Klimawandel Vorträge machen. Dann gibt es ja auch ganz oft Diskussionen im Anschluss. Und wir wollen jetzt aber tatsächlich im Herbst mit so einem Format starten, das nennt sich Unterhausdebatte von den Zukunftsreportern, wo es eben auch wirklich darum geht, zu bestimmten Themen, also es werden jetzt Themen wie zum Beispiel Mobilität sein, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch mal zu hören, okay, was sind denn eigentlich Fakten dazu und wie stehe ich persönlich zu diesen Fakten? Oder auch zum Beispiel bei den Wahlen haben wir jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung eine U18-Wahl ermöglicht, um halt einfach auch zu zeigen, hey, Demokratie geht uns alle an und gewählen, das ist wichtig. Und wie funktioniert das eigentlich auch? Und was passiert mit meiner Stimme?
Das, jetzt, da können wir sozusagen den ersten Werbeblock jetzt machen. Du hast gerade die Unterhausdebatte angesprochen, eine Veranstaltungsreihe, ich glaube drei Termine wird es geben. Ne? Im September ist der erste, am 22. September mit dem schon genannten Stichwort Mobilität. Genau, also Unterhausdebatte, im deutschen politischen Sprachraum ist das nicht so, vielleicht nicht so in Benutzung normalerweise, eher was man aus dem angloamerikanischen Bereich kennt, Unterhaus, sowas. Genau, aber hier heißt das so, es ist eine Kooperation mit dem Verein der Freunde der Stadtbibliothek und der Landeszentrale für politische Bildung. Und genau, es findet am 22. September statt, 18:30 hier in der Zentralbibliothek. Man kann sich anmelden über die Website, machen wir gleich Werbung dazu. Genau, und eben in diesem Debattenformat das erste Thema Mobilität in Bremen. Verkehr, unterwegs sein, Mobilität für die Zukunft. Genau, kann man gerne dran teilnehmen. Und es ist eine Reihe, wie gesagt, da gibt es dann noch mehr Termine zu.
Genau.
Also das sind schon so ganz, vorher hat mir, du hast angesprochen, Vorträge, die wir verschiedene machen, natürlich in allen Bibliotheken auf jeden Fall. Das ist ja dann sozusagen eher schon so dieser, naja, vielleicht eher noch dieser Bereich Aufklärung, informieren, wie auch immer, auch wenn es da, wenn es bei solchen Veranstaltungen natürlich immer zu Diskussionen gewünscht sind, ne, und auch geführt werden, aber da jetzt ein Format, wo es ganz konkret um die Debatte geht.
Genau, ne? Und auch ganz konkret darum, dass ich da selber eine Meinung mir machen, bilden muss und eben auch selber entscheiden muss, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich und wie sehe ich das ganz persönlich, ohne dass ich dazu gezwungen bin, jetzt irgendwas dazu zu sagen.
Ja, genau. Und eben in der Form der Debatte, also auf jeden Fall auch sich die, ich sag, die Gegenseite, also als ob es eine Seite und eine Gegenseite gibt, aber andere Sichtweisen auf bestimmte Dinge, mit denen konfrontiert zu sein, außerhalb vielleicht der eigentlichen, eigenen politischen Vorstellung oder des eigenen politischen Umfelds. Ne?
Genau.
Haben wir noch mehr?
Ja, wir haben natürlich, also wir haben ganz viel, was wir sowieso schon machen, was du eben zu Beginn auch sagtest. So erstmal dieser Zugang zur Information, der ja auch durchs Grundgesetz gesichert ist, wo ich mir einfach auch, wo ich einfach die Möglichkeit habe, mich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren und mir eine eigene Meinung zu bilden. Auch mit Büchern, die vielleicht auch, oder mit Filmen oder Online-Material, das vielleicht eine vollkommen andere Meinung vertritt als ich. Das ist ja schon mal so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt mit der Frage von, wie kann ich überhaupt teilnehmen an politischen Diskursen? Wo finde ich Informationen, ohne dass ich dafür Geld ausgeben muss oder hinter irgendeiner Paywall mich bewegen muss, um dann eben mehr als vielleicht irgendeinen Insta-Post zu sehen? Dann natürlich auch so, was ganz, ganz zentral ist, was für mich auch ganz, ganz zentral auf das Thema Demokratieförderung einzahlt, ist, dass ich erstmal überhaupt die Grundkompetenz habe, zu lesen, Dinge zu erkennen, also auch solche Dinge wie Leseförderung, Medienkompetenzförderung, dass ich wirklich auch erkennen kann, welche Quellen wurden genutzt, um bestimmte Informationen und Materialien zusammenzustellen. Was kann ich eigentlich überhaupt mit digitalen Medien auch machen? Wie kann ich auch selber kreativ werden? Also so Fragen von Selbstwirksamkeit und Kompetenzen, aber auch dieses soziale Kompetenz, miteinander sprechen bei einem Workshop. Das hat, finde ich, auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich einfach befähigt bin, mich einzubringen. Und natürlich auch solche Dinge wie bei den Fake Hunters, dem Workshop für Schulklassen, den wir ja auch anbieten, wo es ja auch darum geht zu erkennen, was sind eigentlich Fake News, was ist richtig, was ist falsch. Was wir zum Beispiel auch bei den Medienmontagen für SeniorInnen mit im Programm haben, einfach auch zu erkennen, was sind eigentlich Falschinformationen, was ist eigentlich, wie erkenne ich eine seriöse Quelle, wenn es um Recherchekompetenzen geht. Und das hat ganz, ganz viel, finde ich, mit Demokratieförderung zu tun.
Und das ist sozusagen nochmal, also im Hinblick darauf, dass es mehr an Demokratiebildung oder geben muss, ist anscheinend dann, kann man das so sagen, in den Fokus gerückt, dass diese ganz basalen Kompetenzen, für die wir schon immer da waren, das ist sozusagen nur nochmal bestätigt worden, verstärkt worden, dass die so super wichtig sind. Du hast es angesprochen, Leseförderung, Medienkompetenz, Informationskompetenz, dass eigentlich das, was wir schon machen, sozusagen nochmal stärker in den Fokus gerückt ist, als Voraussetzung, um souverän teilhaben zu können an einer Gesellschaft?
Auf jeden Fall. Und das ist halt auch was, wo wir auch nochmal sagen können als Bibliothek, hey, wir können Teil der Lösung sein, wenn es um die Fragen von Demokratiekompetenz geht oder auch um die Fragen von, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben, um es nochmal ein bisschen größer zu fassen und was ist uns eigentlich wichtig. Und dafür muss ich das einfach können, um auch Teil der Gesellschaft sein zu können und mich auch souverän bewegen zu können.
Also wir machen weiter das, was wir sowieso schon immer gemacht haben, aber wissen, dass es noch wichtiger ist sozusagen.
Genau.
Ja. Okay.
Oder dass es auch total darauf einzahlt, auf so Fragen von Gesellschaft stärken und Demokratie stärken. Also das ist halt einfach was, wofür wir, finde ich, auch super stolz darauf sein können, was wir jeden Tag machen, wie viele Menschen wir auch erreichen, wie viele SchülerInnen, wie viele Kinder in den Kitas wir schon erreichen. Und wie wir eben auch wirklich Teilhabe auf verschiedensten Ebenen ermöglichen können oder unterstützen können, vielleicht viel mehr.
Gibt es irgendwie Bedingungen oder Voraussetzungen, die uns das erschweren? Also wo wir sagen müssen, okay, hier haben wir echt, wenn mal ganz einfach gesagt, wenn es das und das nicht gäbe oder weniger gäbe, dann könnten wir mehr machen?
Naja, mehr Geld wäre natürlich immer super.
Wie immer, ja.
das würde es natürlich schon ermöglichen, dass wir einfach auch mehr Mitarbeitende einstellen können, die noch mehr Angebote für Schulklassen, Kita-Gruppen zum Thema Leseförderung, Medienkompetenzförderung anbieten können, weil wir halt einfach sehen, der Bedarf ist total groß. Wir kriegen total viele Anfragen und unsere KollegInnen machen auch echt wahnsinnig viel an Angeboten für Schulklassen und Kitas. Aber am Ende ist es halt doch oft so, dass wir Wartezeiten haben, dass wir auch manchmal absagen müssen und dass wir da halt auch einfach echt eine gute Partnerin, eine gute Unterstützerin auch sein können. Und klar, da ist mehr Geld natürlich immer toll, aber es ist auch gerade ein bisschen utopisch.
Ja, also in was finanzielle Lage der Stadtgemeinde Bremen betrifft, da ist ja mit einem großen Geldregen ist eher nicht zu rechnen in nächster Zeit.
Nee, das ist halt einfach die Realität. Ja. Also es ist so, wie es ist und wir machen das Beste draus. Und
Bibliotheken machen das so, wie sie es immer machen, versuchen mit möglichst viel Kreativität ein möglichst gutes Angebot zu schaffen.
Genau, und natürlich mit tollen Mitarbeitenden, die wirklich auch super kreativ sind und auch echt ganz, ganz viel persönliches Engagement mitbringen. Nur so ist das möglich.
Sehr gut. Gibt es noch was, einen Aspekt, der dir total wichtig ist, in dem Zusammenhang zu erwähnen?
Auf jeden Fall das Thema, dass wir halt auch wirklich offene Räume anbieten, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie gerne hinkommen, die auch wirklich dieses Zusammenkommen ermöglichen oder zumindest miteinander im gleichen Raum sein und sich wahrnehmen. Das ist auch, finde ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach ganz, ganz viele tolle KooperationspartnerInnen haben aus unterschiedlichen Bereichen. Sei es der Bürgerinformationsservice in Kröpelingen, wo ich mich einfach informieren kann über Angebote, was gibt's in der Stadtverwaltung, wo ich auch ganz viel Unterstützung bekomme. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dann erleben kann, oh, Verwaltung kann auch niedrigschwellig sein und die sind wirklich für mich da und machen mir das möglichst einfach, dass ich mich auch zurechtfinde und wirklich teilhaben kann an dieser Gesellschaft, ohne irgendwie große Barrieren. Nur so ein Beispiel zu nennen, oder die Landeszentrale für politische Bildung, mit der wir jetzt eben auch nochmal verstärkt zusammenarbeiten und wo auch Annika Schmidt, unsere stellvertretende Direktorin, gerade auch noch mit in der Konzeption für weitere Formate sind, die sich dann auch zum Beispiel mit den Themen wie Kommunikation oder auch sowas wie, wie finde ich eigentlich die richtigen Argumente, wie gehe ich damit um? Also da ist auch gerade ganz viel in Bewegung und in Arbeit, was noch so in den kommenden Monaten dann auch als Angebot für unsere KundInnen zur Verfügung stehen wird.
Okay, das heißt, da wird auf jeden Fall mehr kommen. Es wird, es wird passieren müssen. Wir werden es machen und wir wollen es machen.
Auf jeden Fall.
So kann man das zusammenfassen, okay. Gibt es noch was vom Bibliothekskongress so in Rückschau, was dich vielleicht total überrascht hat? Oder wie war so generell dein Fazit zum Kongress?
Ich habe ganz, ganz, ganz viel Positives gehört, auch von den KollegInnen, die da waren. Also auch so ein Beispiel mit, das war der beste Kongress seit 10 Jahren, sowohl inhaltlich auch, als auch von der Stimmung her. Also das war auch was ich ganz oft gehört habe, dass sowohl die Themen und Inhalte total gut ankamen, als auch ganz, ganz, ganz viel Lob für die freiwilligen Helfenden, wo ja auch ganz viele aus unserem Haus mit dabei waren.
Ich war auch dabei, ja.
Genau, und unterstützt haben, also dieses Gefühl von, ich bin willkommen. Aber die Themen waren auch super spannend, es gab ganz viele Impulse. Es war wirklich ein echt rundum gelungener Kongress, wo es eben auch wirklich fachlich, inhaltlich wahnsinnig viel Spannendes zu hören gab. Was passiert in anderen Bibliotheken, auch zum Thema Demokratieförderung, aber auch eben zu anderen Themen, wie natürlich auch Nachhaltigkeit, Diversität, Personalgewinnung, um noch so ein paar Themen zu nennen, die auch ganz, ganz stark im Fokus standen.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur persönlich berichten. Ich war auch bei einem Panel, da ging es um Betrieb der Bibliothek in Zeiten von Personalknappheit, wo es entweder am Geld liegt oder daran, dass es einfach eine Knappheit an Arbeitskräften gibt auf dem Arbeitsmarkt. Genau, das nur nochmal als Beispiel dafür, dass es um auch ganz handfeste, praktische Themen ging. Ja, nächstes Jahr ist der Kongress in Berlin, der Bibliothekskongress. Genau. Du bist bestimmt da, oder?
Auf jeden Fall.
Also wer hier aus der Bibliothekscommunity noch nicht wusste und überlege nächstes Jahr in Berlin. Genau.
Wie fandest du denn den Bibliothekskongress?
Ich fand es super. Also als freiwillige Hälfte ist super spannend, immer zu sehen, Leute zu treffen. Inhaltlich gab es, gibt ja so eine Bandbreite an Angeboten auf dem Kongress. Man schafft sowieso nur ein paar, also von den, wie du gesagt hast, 250, wie soll ich sagen, Veranstaltungen, schafft man eh nur ein paar in der Zeit, in der man da ist. Also sehr viel läuft parallel. Da ist es eben so, Bibliothek, aber da muss man Prioritäten setzen. Die Stimmung habe ich als sehr gut empfunden. Also die Leute waren gut drauf. Ich hatte Spaß, also sowohl als Teilnehmer am Kongress als auch als Helfer. Mir hat es super gut gefallen, auf jeden Fall.
Sehr schön. Und
das haben wir ganz gut hinbekommen hier.
Finde ich auch.
Okay, Lucia, wir schauen mal, wie es weitergeht mit Demokratie, Bibliotheken, entschlossen demokratisch.
Auf jeden Fall müssen wir da definitiv mehr machen. Und auch wenn es eben um die Frage von Haltung und auch die Frage von, wie stehen wir persönlich, also wir als Mitarbeitende in der Bibliothek zu dem Thema und für was für Werte stehen wir, das ist sicherlich auch ein Thema, das uns in den kommenden Jahren noch mal viel, viel stärker beschäftigen wird.
Psst. Im September finden auch unsere Nachhaltigkeitswochen statt. Das ist auch ein Termin, der eigentlich jedes Jahr stattfindet. Und zwar vom 18. September bis 8. Oktober. Es gibt in dem Zeitraum ganz viele Möglichkeiten, Initiativen, Organisationen und Einzelveranstaltungen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen ganz praktisch und ideenreich im Alltag zu erleben und kommunal und regional sich verschiedene Veranstaltungen anzuschauen. Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen und Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Dieses Jahr ist unser Schwerpunkt das Ziel Nummer 3, Gesundheit und Wohlergehen. Natürlich sind wir von der Stadtbibliothek dabei und von Imkern über gesunde Ernährung bis Bewegung haben wir alles im Programm. Guckt einfach auf unsere Homepage, ihr könnt einfach direkt nach Nachhaltigkeit suchen, dann kriegt ihr alle Veranstaltungen, die es in den Nachhaltigkeitswochen gibt. Und ein paar von den Veranstaltungen, die wir da haben, stellen wir euch jetzt im Anschluss vor.
Psst.
Wie versprochen, erzählen wir euch jetzt ein bisschen, was in den nächsten Wochen, Monaten bei uns los ist. Und starten tun wir mit dem Manga Day. Das ist ja schon eine Institution bei uns, das machen wir jetzt schon ein bisschen länger. Der Manga Day ist so ähnlich wie der Gratis-Comic-Tag. Es gibt also Mangas gratis zum Mitnehmen. Das Ganze ist am 27.09. und findet von 13 bis 15 Uhr in der Zentralbibliothek, und zwar oben in der Jugendbibliothek Teen Spirit, statt. Genau, ihr könnt kostenlos Mangas mitnehmen. Das sind immer so kleine Leseproben von verschiedenen Genres. Es gibt alles Mögliche. Es gibt Fantasy, es gibt Mystery, es gibt Romance, es gibt Zeichenanleitungen, Japanisch lernen. Für jeden ist eigentlich was dabei. Und zusätzlich wird es noch eine AI-Selfie-Station geben, wo ihr euch mit KI-Unterstützung selber fotografieren könnt im Manga-Style. Und dann wäre es natürlich schön, wenn ihr verkleidet oder im Cosplay kommt, damit das Bild natürlich noch toller wirkt, als wenn ihr einfach in eurem T-Shirt davor steht. Zum Abschluss, so gegen 15 Uhr, gibt es dann noch ein Manga- und Anime-Quiz, wo man natürlich auch Preise gewinnen kann. Denkt an euer Smartphone, wir machen das nämlich digital.
Dann geht es bei uns auch schon direkt weiter, auch am 27.09. mit der Code Week hier in Bremen. Diese lädt Kinder und Jugendliche sowie alle Interessierten jährlich dazu ein, ihre Begeisterung fürs Tüfteln, Hacken und Programmieren zu entdecken. An verschiedenen Stationen hier in der Zentralbibliothek könnt ihr euch ausprobieren. Dazu gibt es spannende Vorträge rund ums Coden. Also wer Lust auf unsere Workshops und die Angebote unserer PartnerInnen im Code Week Regio Hub Bremen und Bremerhaven hat, ist hier genau richtig.
Genau, die Code Week geht vom 6. bis zum 26. Oktober. Also man hat noch viel mehr Zeit als nur den Samstag. Und da kann man wieder hier in der Stadtbibliothek, aber eben auch bei unseren Partnern, ganz viele verschiedene Eindrücke sammeln. Guckt einfach auf unsere Homepage, da werden alle Termine genannt.
Aber auch in unseren Stadtteilbibliotheken finden spannende Veranstaltungen statt. Zum einen in der FAH, da haben wir eine Bewegungsstunde für SeniorInnen. Die findet am 26.09. ab 13.30 Uhr statt. In Fegesack haben wir auch wieder unseren Grünen Samstag. Der findet am Samstag, den 20.09. statt, von 10.15 Uhr bis 13 Uhr. Es beginnt mit einem grünen Bilderbuchkino, geht weiter mit einem Familien-Cleanup mit Clean Up Your City und endet dann mit dem Spiel, Spaß und Picknick mit Foodsharing, wo auch unsere Library Annemarie dabei ist.
Genau, unser letzter Termin in den Nachhaltigkeitswochen ist unser Achtsamkeitsworkshop. Darum geht es darum, dass man besser mit Herausforderungen umgeht, zum Beispiel im Schulleben oder im Arbeitsleben oder wenn man vielleicht Prüfungsangst hat, wie man da besser damit umgeht, mit seinen Gefühlen umgeht, wie man Frust besser verarbeiten kann. Und dieser Workshop ist am Donnerstag, den 9.10., also letzter Termin der Nachhaltigkeitswochen, und zwar von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Zentralbibliothek. Auch da könnt ihr euch über die Homepage anmelden.
Psst! Natürlich haben wir diese Folge auch wieder eine Ausgabe von unserem neuen Format BIP-Menschen. Dieses Mal wird exklusiv unsere Library Annemarie interviewt, und zwar von Feli. Das Interview ist wirklich spannend geworden, aber auch sehr umfangreich, weswegen ihr den zweiten Teil im nächsten Podcast hören könnt.
BIP-Menschen, von Lieblingsbüchern, Lebenswegen und dem Alltag zwischen den Zeilen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Format BIP-Menschen. Das wird jetzt eine kleine Reihe über Bibliotheksmenschen, wie das Wort schon sagt. Und zwar sind das Folgen von Menschen, die in der Bibliothek arbeiten, also nicht nur Bibliothekare, sondern auch unsere Famis, vielleicht auch mal jemand von hinter den Kulissen. Und die werden uns ein bisschen über ihren Lebensweg erzählen, wie sie überhaupt zu Bibliotheken gekommen sind, wie sie in die Stadtbibliothek gekommen sind, was sie vielleicht in ihrem Studium oder in ihrer Ausbildung alles so erlebt haben. Und wir hoffen, das ist für euch sehr unterhaltsam.
Ja, hallo Feli, danke für deine liebe Einleitung. Also, wie ich in die Bibliothek gekommen bin oder ob ich überhaupt schon immer in die Bibliothek wollte. Also, nein, wollte ich nicht. Als kleines Kind oder als ich noch in der Schule war, bin ich immer heimlich aus dem Hort abgehauen in die Bibliothek gegangen. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber arbeiten wollte ich eigentlich auf Schiffen. Ich wollte nautischer Assistent werden.
Das ist ja nun ganz weit weg von Bibliotheken.
Ja, aber ich wurde auch schon angenommen auf der Seefahrtsschule, aber meine Mutter hat den Brief versteckt. Und ich hatte mich auch als FAMI, also Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, beworben und habe dann die Ausbildungsstelle auch bekommen und angetreten.
Das heißt, wo hast du deine Ausbildung gemacht?
In Sachsen-Anhalt, bei einer Stadtbibliothek, einer öffentlichen Bibliothek.
Und gut, das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil gibt es da einen Unterschied, also jetzt so, wo du ein bisschen älter bist, einen Unterschied zwischen dem, wie die Ausbildung in Ostdeutschland war und was du hier vielleicht so aus dem Westen mitbekommen hast? Ist das irgendwie strenger, anders, andere Schwerpunkte gewesen?
Also ich muss natürlich dazu sagen, dass zwischen meiner Tätigkeit heute und meiner Ausbildung liegen inzwischen 20 Jahre. Ne? Also ich habe mit so knapp 16 angefangen zu lernen. Und damals waren, glaube ich, die Ausbildungsgänge sowieso noch grundsätzlich anders aufgestellt. Also die Voraussetzungen für Ausbildung waren anders und die Gegebenheiten waren nicht wie jetzt. Jetzt hat man sehr viele Möglichkeiten. Man kann Ausbildung zum Beispiel aus Krankheitsgründen, man kann kürzer arbeiten, weniger Stunden arbeiten, man kann die Ausbildung verlängern, verkürzen. Das ging zu der Zeit nicht. Also man war da schon so sehr in dieser Struktur drin, ne? 40 Stunden. In der Woche oder gar nicht. Was anderes gab es nicht. Und grundsätzlich war es natürlich, es war schon streng. Also wenn wir halt so, wenn wir Blödsinn gemacht haben oder nicht das, was wir sollten, da haben wir, ich sag mal, verbal noch richtig auf die Fresse gekriegt, auf jeden Fall. Ne? Also unser erstes Lehrjahr war immer die Zweigstelle, wie es jetzt, glaube ich, auch noch oft gehandhabt wird. Und wenn wir es bis, sag ich mal, 10 nicht geschafft hatten, alle Bücher einzustellen und auf Kante zu rücken, gab es keine Frühstückspause und es wurde im blödsten Fall nicht aufgemacht. Also hatte man ein bisschen mehr Druck als jetzt. Hier in dem Haus, sage ich mal, in Bremen in der Stadtbibliothek wäre das nicht möglich in so einer Art. Kein Mensch schafft es, vor Öffnungszeit alle Bücher auf Kante zu rücken. Aber grundsätzlich waren das schon so ein bisschen, es waren andere Zeiten, würde ich auch sagen. Ja.
Naja, das stimmt natürlich. Ich meine, meine Ausbildung ist jetzt auch schon 30 Jahre eher her fast. War bei mir halt genauso. Also da waren war die Hierarchie auch noch eine andere. Ich glaube, jetzt sind wir schon sehr kameradschaftlich mit den Azubis. Also wir versuchen ja, dass die auch gerne bei uns ihre Ausbildung machen. Aber ich denke, auch früher war das ganz klar hierarchisch orientiert und du warst quasi das letzte Licht auf dem Kahn sozusagen.
Genau, also es war ein Privileg, die Ausbildung machen zu dürfen, im öffentlichen Dienst sowieso. Und Ausbildungsplätze waren damals halt echt rar, muss man sagen. Also da gab es auf 3 Plätze über 1300 Bewerber, Bewerberinnen natürlich. Ne? Und also es ist schon ein Unterschied zum heutigen Arbeitsmarkt und Ausbildungsmarkt. Aber mir fallen natürlich auch Sachen im Alltag extrem auf, die mir als Azubi überhaupt nicht komisch vorkamen, weil sie so gemacht wurden. Und wenn ich jetzt aber meinen Arbeitsalltag heute betrachte oder die Ausbildung heute betrachte, denke ich, oh krass, das ist eigentlich ganz schön schief gelaufen, vieles, oder das war ganz schön merkwürdig und würde man heute nicht mehr so machen. Also wenn ich so aus meinem Ausbildungsalltag mal kurz berichten darf, das fiel mir neulich wieder ein. Wenn damals so Damen aus dem Gewerbe, ne, kleinere Stadt, man kannte sich, in die Bibliothek kamen, wurden die von den ausgelernten Kräften nicht bedient. Das mussten die Azubis machen oder die Hilfskräfte oder wer auch immer, aber von den Fachangestellten hat das niemand gemacht. Und das wurde auch gar nicht hinterfragt. Also wir haben das gemacht als Azubis, ganz klar. Aber wir haben nie hinterfragt, warum nicht oder warum werden diese Menschen jetzt hier nicht bedient an der Theke zum Beispiel. Ne? Und das ist jetzt hier zum Beispiel im Haus, das ist ja undenkbar. Erstmal wissen wir nichts über den Hintergrund unserer Kundinnen und zudem sind ja hier alle willkommen und werden auch gleich behandelt von uns. Alle gleich freundlich natürlich. Ja, meine Ausbildung wurde natürlich auch ein bisschen überschattet, würde ich gar nicht sagen. Ich bin mit 17, also war ich im zweiten Lehrjahr, knapp im zweiten Lehrjahr, bin ich an Krebs erkrankt, an Lymphdrüsenkrebs. Und ich hatte halt nur die Möglichkeit, die Ausbildung abzubrechen oder mich krank schreiben zu lassen für einen Tag in der Woche. Das heißt, ich habe immer freitags habe ich mich krank schreiben lassen, bin ins Krankenhaus gegangen, habe meine Chemo bis Samstag bekommen. Dann haben mich meine Freunde abgeholt zum Festival und montags sind wir wieder arbeiten gegangen.
So. Ja, das ist natürlich krass, ne? Also ich meine, Chemo machst du ja nicht mal so nebenbei, ne? Und wenn du dann so wenig Unterstützung einfach kriegst, das ist halt, das macht ja auch was mit der Stimmung, ne? Also das macht ja auch was mit dir als Azubi, dass du denkst, wow, ich bin krank und das ist ja jetzt nicht mal eben so, das ist ja keine Erkältung und ich krieg halt keine Unterstützung, ne? Das ist halt echt schon hart, ne?
Ich glaube nicht, dass es jetzt an der Unterstützung der Bibliothek gemangelt hätte. Das waren einfach die rechtlichen Vorgaben, die es gab. Mhm. Ne? Also da konnte meine damalige Ausbilderin, konnte da im Prinzip nichts machen dran. Ne? Also die hätte das, wenn sie es gekonnt hätte, hätte sie es anders gemacht, definitiv. Aber ich war auch ganz froh drum, muss ich sagen, dass es dann im Endeffekt so gelaufen ist, weil ich glaube, nur zu Hause denn zu sitzen und mir eine Woche lang Gedanken zu machen, wie schlecht es mir gehen könnte, hätte mir auch nicht gut getan. Im Endeffekt war das völlig okay so. Außerdem hatte ich einen großen Vorteil. Wir hatten ja noch Blockunterricht in der Berufsschule. Das heißt, wir waren immer mehrere Wochen auswärts in der Berufsschule, haben dann in der Pension gewohnt. Und ich war die Einzige, die ohne Arztbesuch nachmittags oder aus der Schule mich entfernen durfte, wenn es mir nicht gut ging. Mir ging es in der Regel eigentlich recht gut, aber gerade wenn es im Sommer war und es war heiß, dann habe ich mal so gegen Mittag gesagt, oh, mir geht's überhaupt nicht gut, habe den anderen ein Zeichen gegeben, bin schon mal zum Rewe vorgewackelt, habe einen Kasten Bier geholt, habe den nach Haus geschleppt und habe das dann mit gut gekühlten Getränken auf die anderen gewartet, bis die nachkamen. Ja, man muss auch ein bisschen Vorteile haben, finde ich. Also.
Das stimmt.
Ja, im Nachhinein haben wir mal zusammengerechnet. Man kriegt ja am Ende seiner Ausbildung die Fehltage vorgelegt. Ich hatte die wenigsten von uns drei. Wir waren drei Mädels im Ausbildungsjahrgang. Ich hatte die wenigsten Fehltage. Und ich war die Einzige, die durch die Prüfung gekommen ist.
Oha.
Aber es war eine merkwürdig schöne Zeit, würde ich trotzdem sagen. Ne? Also ich glaube, das Einzige, was wirklich uncoole ist mit 17, wenn man als Mädel die Haare unfreiwillig verliert. Ich glaube, das hat mich so mit am meisten beschäftigt an der Sache. Alles andere habe ich so nebenbei gemacht. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit für Chemo. Ich habe keine Zeit, machen Sie schnell. Ne? Ich will feiern, ich will leben. So und ja, und dann war es ja dann irgendwann auch durch. Und ich hatte mein Ausbildungszeugnis.
Und dann hast du Sachsen-Anhalt den Rücken gekehrt und bist in die große, weite Welt gezogen.
Fast, ja. Also ich bin zwar noch in Sachsen-Anhalt geblieben, habe dann die Leitung von einer kleinen Fachbibliothek übernommen, also so Zwei-Raum-Bibliothek, sage ich immer. Das war furchtbar langweilig im Gegensatz zu der öffentlichen Bibliothek. Also da kam, weiß ich nicht, 3-4 People am Tag irgendwie rein, wollten was kopieren. Das ist der Durchlauf, den wir hier in 5 Sekunden haben wahrscheinlich. Es gab halt fast nur Fachliteratur und ich sollte plötzlich irgendwelche Aufgaben mit übernehmen, von denen ich keine Ahnung hatte. Also ich hatte nur ganz rudimentär HTML, CSS-Kenntnisse aus der Ausbildung und sollte plötzlich irgendeinen Online-Newsletter erstellen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte 1,5 Jahre keine Ahnung, was ich da tue.
Hat aber anscheinend keiner gemerkt.
Nein, es hat keiner gemerkt tatsächlich. Und nach 1,5 Jahren lief mein Vertrag zeitlich aus. Danach bin ich weiter nach Geesthacht bei Hamburg, wieder in einer öffentlichen Bibliothek mit ein bisschen weniger Stunden, 35 waren das, glaube ich, damals. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Viele Erfahrungen dort sammeln können, bin in meine WG gezogen. So bin ich eigentlich nach Norddeutschland, glaube ich, auch gekommen, durch die WG, durch Freunde. Durch einen erfolglosen Bankräuber und eine Faschingsparty, aber ich glaube, das erzählen wir
doch,
mal anders.
Die Story wollen wir jetzt hören.
Nein, das erzählen wir mal anders vielleicht. Sonst wäre ich nicht nach Norddeutschland gekommen, glaube ich. Wenn ich nicht zufällig auf einer Faschingsparty im Sportlerheim von Heirotsberge einen erfolglosen Bankräuber getroffen hätte, der mich eingeladen hat zu sich nach Zeven damals. Und ich fand diese ganze Künstler-WG so witzig, dass ich einmal geblieben bin dann. Genau. So bin ich hierher gekommen und so bin ich auch nach Geesthacht im Endeffekt gekommen.
Und dann hast du in Geesthacht was gemacht?
Als Fami in der öffentlichen Bibliothek gearbeitet. Okay. Und ich hatte mich dann zu der Zeit auch für ein Studium beworben in Potsdam, an der Fachhochschule Potsdam. Genau. Und wurde dann war dann auf der Nachrückerliste, weil ich quasi noch recht jung war sozusagen und ja eine Ausbildung schon hatte, bin ich dann per Nachrückerliste dann plötzlich aufgenommen worden und Hals über Kopf dann nach Potsdam gezogen, ja.
Du hast auch nicht das Schlechteste nah bei Berlin, von der einen Partyhofburg in die nächste?
Genau, ja, also Potsdam selber ist ja recht gediegen, würde ich sagen.
Aber man ist ja schnell in Berlin.
Man ist schnell in Berlin auf jeden Fall und ja, Studium war ja nochmal eine ganz andere Welt denn für mich.
Naja gut, da muss man sich natürlich ein bisschen selbst organisieren und na gut, hat wenig Vorgaben, hat mehr Freiheiten, aber du musst halt auch gucken, dass du weiterkommst, ne? Also kenne ich ja von meinem eigenen Studium.
Ja, das auf jeden Fall. Man musste sich selber organisieren und sich selber motivieren wahrscheinlich auch. Aber es war das erste Mal, dass ich kein Geld verdient habe, richtig. Also jetzt so wirklich Geld, von dem ich gut leben konnte, sage ich mal. Klar hat man dann BAföG gekriegt, aber das war für mich neu. Deshalb mussten schnell Nebenjobs her, weil mein Lebensstil war damit nicht mehr so richtig zu vereinbaren. Und ich konnte mich schwer umgewöhnen, habe ich gemerkt. Ja.
Aber lass mich raten, du hast nicht in Potsdam im Teestübchen gearbeitet.
Nein. Nein, ich habe nicht in Potsdam im Teestübchen nicht. Ich habe viel in der Gastro gearbeitet, das schon. Also auch in Restaurants und gekellnert und Tresen gemacht in Clubs oder in Diskotheken und sowas, in Kneipen. Ein besonderer Nebenjob war natürlich das Gärtnern im Bordell.
Ein Bordell mit einem Garten.
Ja, es war eine schöne Immobilie, würde ich sagen. Also so villenartig, also wirklich eine Art Villa mit großem Garten dran. Und der Garten sollte natürlich auch gepflegt sein. Und bin ich über einen Bekannten an diesen Job gekommen. Und ich habe das auch gemacht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass mir auch ein Job als Domina angeboten wurde. Den habe ich aber damals noch wegen meiner jungen Jahre und meiner Unerfahrenheit abgelehnt. Irgendwann ist mir das nochmal passiert, aber in einem anderen Kontext. Ich weiß auch nicht. Und dann wurde ich zum Schluss, also Garten war schön gemacht, Unkraut war gezupft, alles war gehakt und was weiß ich. Und dann sagte die, ja, wie sagt man das, Besitzerin?
Puffmutter.
Die hat dann gesagt, okay, willst du Kokain oder Geld? Ich war im Studium, ich wollte Geld, ne? Und er sagt, ja, das Geld bitte. Und dann war es wie im Film tatsächlich, es war wie im Film. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Da hat die aus ihrem Ausschnitt einen Schein vorgezogen, mit so einem brummeligen Gesicht auch, weil es ihr nicht so richtig gepasst hat. Und da hat die mir wirklich, ja, weiß ich gar nicht mehr, 100 € aus ihrem BH gefischt. mit dem ich dann freudestrahlend abgezogen bin. Das war super. Ja, habe ich auch später dann auch öfter wahrgenommen, die Gelegenheit.
Im Puff zu gärtnern und 100 Mark aus dem Ausschnitt gezogen zu bekommen.
Ja, das war mir egal, aber wo die Hadi das jetzt nahm. Aber ja, das Geld konnte man gut gebrauchen, definitiv. Ne? Ja, so finanziert man sich das Bibliotheksstudium.
Auch nicht schlecht.
Immer mit einem Fuß im Milieu, es hat sich auch nicht geändert bis heute. Ja, in meinem Studium war ich ja auch, wir hatten ja diese Praxissemester, Praktikum. Und da war ich das erste Mal in der Stadtbibliothek Bremen für 10 Wochen.
Ja, ich erinnere mich noch. Da war ich schon hier, als du das Praktikum hier gemacht hast, mit langen Dreadlocks.
Mit langen Dreadlocks noch, genau. Ich war aber ganz viel auch ein Fegesack damals als Vertretung, weil ich ja schon gelernte Farmi war, konnte ich ja einigermaßen vertreten, ohne viel angelernt werden zu müssen. Und ich fand das hier sehr schön. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und auch mit dem Kollegium war ich total cool und ich mochte das hier. Und mir wurde damals so ein bisschen Aussicht gestellt durch Renteneintritt von verschiedenen Kolleginnen damals, dass ja eventuell nach Abschluss meines Studiums eine Stelle frei werden könnte. Ja, danach bin ich aber dann erstmal nach Indien geflogen.
Oh.
Für ein paar Monate, um dort zu arbeiten im Goethe-Institut. Das war auch eine ganz besondere Zeit in meinem Leben. Ich habe da, ja, ich sag mal, eine Zusatzfamilie gewonnen. Die kriegt man eigentlich gleich mit Landung und kriegt man gleich die Zusatzfamilie in Indien. Das ist sehr schön. Ich hätte auch da bleiben können. Ich hätte weiterhin dort arbeiten können als Bibliothekarin. Hätte dann aber eine andere Stadt gemusst, nach Pune. Ich habe in Chennai gearbeitet. Also das wäre ein bisschen... Das heißt schon noch ein bisschen Kilometer dazwischen, sage ich mal. Ja, in Indien erlebt man auch nur irre Sachen im Prinzip. Es ist ein ganz anderer Arbeitsrhythmus, als wir den in Deutschland so kennen, dass wir Dinge schnell erledigen, zügig erledigen. Da in Indien braucht alles seine Zeit. Aber am Ende klappt alles.
Naja, wahrscheinlich arbeiten die halt auch nicht von 9 bis 5, sondern...
Es wird eher in den Abend reingearbeitet, genau. Also man startet jetzt nicht so extrem früh und die meisten Veranstaltungen starten erst ab, naja, gesagt ist 20 Uhr, das heißt ungefähr 8:45. Fängt das vielleicht an. Da musste ich mich erstmal so mit arrangieren, dass ich das irgendwie verstehe, dass eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn noch keine Bestuhlung dasteht. Ist aber trotzdem alles klappen wird und das Catering pünktlich kommt. Und wenn man sich in diesen Rhythmus einfügt, dann lebt man wirklich gut in Indien, sag ich mal.
Naja gut, wenn alle in dem Rhythmus sind, dann ist ja okay. Also wenn keiner jetzt sagt, ey, es ist 8 Uhr, warum geht's ja noch nicht los? Das würden bei uns die Leute wahrscheinlich sagen, so um 8 Uhr geht die Veranstaltung los, wenn um 7:55 noch nichts passiert ist, dann werden die Leute schon nervös. Und wenn man weiß, ja, mein Gott, kann auch mal 8:30 werden oder kann auch mal 9 werden, alle sind tiefenentspannt, dann ist ja okay, ne? Also ich kenne das irgendwie auch so irgendwie von den südlichen Ländern, dann steht da, der Bus kommt um 9 und die Deutschen stehen um 9 an der Bushaltestelle und werden schon ein bisschen nervös und die einen haben mich dann so, ja, manjana, kommt schon irgendwann ein Bus, ne? Dann kommt der halt um 9:30 und keiner regt sich auf, ne? Das ist eher so eine Möglichkeit, wann der Bus kommt. So, das finde ich halt, ich finde es halt eigentlich, also im Urlaub stresst mich das auch nicht. Ich bin da wahrscheinlich sehr deutsch. Mich stresst das immer, wenn ich nicht im Urlaub bin. Aber.
Genau, also im Urlaub kann man das gut mitnehmen, so. Aber ich glaube, für uns ist es erstmal schwierig, aus diesem Arbeitskontext das zu transferieren, sage ich mal. Dass wir Deutschen arbeiten halt irgendwie anders. Aber ich konnte mich ganz gut daran gewöhnen. Wie gesagt, man hat sich auch kein Bein ausgerissen, würde ich sagen. Und trotzdem hat es einfach eine Menge Spaß gemacht. Der Lernfaktor war extrem hoch. Und ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen. Also ich würde auch jedem empfehlen, wer die Möglichkeit hat, für so ein Auslandssemester oder so ein Praktikum mal im Ausland, der soll das auch nutzen. Also das ist... eine tolle Erfahrung, man wächst auch als Mensch daran. Ne? Mama und Papa stehen nicht hinter einem, man muss selber sehen, wie man mit dem Geld klarkommt, man muss sich eine Unterkunft suchen, man muss von A nach B kommen. Gut, wir hatten eine Köchin, ich hätte nicht kochen müssen, aber grundsätzlich muss man sich das erste Mal im Leben mal selber vorsorgen und es ist keiner, der einem gleich Rückendeckung geben kann. Aber natürlich wird man da auch ganz herzlich aufgenommen
Und man hat dann sofort so eine Art, ja, Ersatzfamilie. Aber grundsätzlich muss man erstmal klarkommen. So. Und das finde ich eine gute Erfahrung.
Naja, und du kannst halt auch nicht einfach wieder gehen, so, ne? Also ich meine, gut, wenn du jetzt dein Praktikum in, was weiß ich, in Frankreich machst, dann vielleicht schon, aber Indien ist ja jetzt eben, du kannst nicht sagen, so, nee, ich habe keine Lust mehr, ich packe jetzt meinen Koffer und fahre nach Hause, so, ne? Das macht man ja dann auch nicht mal so eben. Und ich glaube, immer je weiter weg, desto mehr hast du auch so für dich den Anspruch, das irgendwie zu machen und zu schaffen, ne? Also ich finde immer auch so Leute, die Au-pair machen, ne? Die haben irgendwie den Anspruch, dann das auch zu machen und das auch durchzuziehen. Ich glaube, das ist wirklich gut, um ein bisschen selbstständiger und auch ein bisschen selbstbewusster zu werden.
Auf jeden Fall, man kommt immer verändert zurück, sage ich mal, und nimmt was von der Lebensweise mit und von den Erfahrungen, die man gemacht hat.
Ja, man kann, also man könnte natürlich abbrechen, sowas. Ich habe auch einmal gedacht, da bin ich aufgewacht und hatte 23 Moskitostiche, weil mein Netz undicht war. Dachte so, ich habe keinen Bock mehr darauf. Jetzt kriegst du bestimmt noch Malaria oder Dengue-Fieber oder sowas. Ich habe nichts gekriegt. Ich hatte nicht mal Bauchbeschwerden. Gar nichts. Ich hatte überhaupt nichts in Indien. Aber ja, da hat man vielleicht manchmal schon die Gedanken, ich möchte jetzt einfach nach Hause. Und dann passiert wieder was Schönes und dann denkt man, ach super, machen wir so.
Ja, das war's wieder von unserem Podcast. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, dass wir euch auf einer oder der anderen Veranstaltung im September, im Oktober in einer unserer Stadtteilbibliotheken oder in der Zentralbibliothek sehen und dass ihr vielleicht nochmal ganz neue Ideen für Coden, Nachhaltigkeit oder vielleicht auch für andere Themen findet, die ihr vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattet, dass Bibliotheken sowas auch anbieten können, denn wir sind natürlich einfach vielfältig.
Genau. Und damit wünschen wir euch noch eine schöne Zeit.
Bis dann.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal im Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast@stabi-hb.de.